Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Die christliche Vorstellung von Gott ist die, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei in eins, drei Personen und doch ein Gott. Das ist eine ganz schön komplexe Vorstellung. Und mit dem gesunden Menschenverstand kommt man da nicht arg weit, das sage ich gleich. Wen das näher interessiert, die Dreifaltigkeit Gottes, da habe ich mal vor Jahren eine Predigt dazu gemacht, die hieß 3 mal 1 gleich 1, können Christen nicht rechnen. Also wenn Sie das interessiert, die Dreieinigkeit als Thema, dann gibt es da eine extra Predigt dazu. Heute geht es aber mehr um das. Ich halte mich an Karl Barth, der hat gesagt, Dreieinigkeit nicht versuchen zu ergründen, sondern eher anbeten, Gott loben. Und darum, Gott zu loben, darum geht es heute in dieser Predigt. Das ist kein Problem, wenn es uns gut geht, aber ich sage, auch wenn es uns schwer fällt, gibt es da ein paar Gedanken, die einem weiterhelfen können. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Der Apostel Paulus, der den Epheserbrief geschrieben hat, oder vielleicht auch ein Theologe der Generation nach Paulus, der seine Gedanken fortführen wollte, der hat gleich am Anfang im Epheserbrief einen Abschnitt geschrieben, in dem er Gott dankt für das, was Gott uns alles schenkt. Und das ist ein besonderer Abschnitt, der teilt das auf Gott Vater, Jesus Christus, den Sohn und den Heiligen Geist. Und es ist, das müssen Sie sich mal vorstellen, ich habe das abgedruckt im Liedblatt, weil es so ein Riesenabschnitt ist. Das sind lauter tolle Sätze im Deutschen, jetzt in der Übersetzung, aber im Griechischen ist das ein einziger Satz. Da ist kein Punkt dazwischen. Ein Satz so lang. Eine Kollegin von mir hat gesagt, das ist das Liebeslied eines Theoretikers. Also jemand, der voll in der Gedankenwelt drin ist und von Gott begeistert ist und für ihn ein Liebeslied geschrieben hat, so hört sich das an. Das ist eine spezielle rhetorische Sprechweise in der Antike. Auf jeden Fall überschwänglich hoch drei. Aber schauen wir es uns mal an. Aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs, gleich ab Vers 3. Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und den Blick auf ihn. Das war sein Wille, und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt, der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. In seiner überströmenden Güte schenkt er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Er hielt sein Geheimnis vor allen verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten der Erfüllung bringt. Alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen unter Christus als dem Haupt. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, nach seinem Plan und Willen, er, der alle Dinge bewirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Durch Christus hat Gott euch auch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt, und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten, alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil, und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Unglaublich, sein Mund überfließt und der alles raushaut, die gesamte große Theologie. Im Prinzip ist das die Inhaltsangabe vom ganzen Epheserbrief. Alles, was danach kommt, ist nur noch Auslegung von diesem einen Abschnitt. Aber es ist für einen Menschen, der es zum ersten Mal hört, einfach zu viel. Das kann man sich ja gar nicht merken, das kann man gar nicht alles erfassen. Einfach überschwänglich. Aber das macht nichts. Denn so ist es gedacht, dass es uns überwältigt und wir das gar nicht mehr ganz erfassen können. Davon soll ja was rüberkommen. Und deswegen nenne ich Ihnen mal nur drei Gedanken zu dieser Sache. Der erste Gedanke heute Morgen dreht sich um das Dreieinigkeitsfest. Das ist heute das Dreieinigkeitsfest. In manchen Kalendern steht auch Trinitatis drin. Das ist lateinisch zusammengezogen für die Freaks unter Ihnen, die Latein mögen. Tria Unitatis, das heißt drei in der Einigkeit, das meint Dreieinigkeit auf Lateinisch. Wir sagen das ja immer bei der Taufe. Gell? Ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder am Anfang jedes Gottesdienstes wird der Name des dreieinigen Gottes ausgesprochen, wie auch heute. Vater, Sohn und Heiliger Geist, alle drei sind Gott, aber wir haben nur einen Gott. Da kommen nicht alle mit. Die Moslems zum Beispiel, die nehmen uns das nicht ab. Die kaufen uns das einfach nicht ab, sagen, das kriegt man ja gar nicht auf die Reihe. In Wirklichkeit habt ihr doch drei Götter. Nein, haben wir nicht. Aber ich weiß, dass es schwer nachzuvollziehen ist. Was glauben Sie, wie ich dastehe in Reli-Unterricht oder im Konfi-Unterricht, gell? Wenn die Kinder sagen, ja, ist Jesus jetzt Mensch oder ist Gott? Klar kann ich als der Obertheologe sagen, beides. Aber damit bin ich kein Stück weiter gekommen bei den Kindern. Dann geht die Fragerei erst recht los. Wie ist das mit der Himmelfahrt? Wie soll man sich das vorstellen? Jesus geht über in die Welt Gottes. Wie kann das sein? Das sind lauter solche Fragen, die sind schwer zu verstehen. Dabei haben die Christen, als sie angefangen haben, von der Dreieinigkeit zu reden, nur versucht, das in Worte zu fassen und auf die Reihe zu kriegen, was in der Bibel steht. Da ist eben die Rede von Gott, dem Vater. Und da kniet der sogenannte ungläubige Thomas vor Jesus, vor dem Auferstandenen, und sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und da ist der Heilige Geist, der genauso Gott ist. Und so hat dieser Autor des Epheserbriefs ja auch diesen Abschnitt eingeteilt in Vater, Jesus Christus und Heiliger Geist. Und trotzdem ist es nur ein einziger Gott, den wir haben. Und das ist schwierig zu verstehen. Da kann man lange drüber nachdenken. Und ich sage Ihnen, es gab einen Haufen kluger Theologinnen und Theologen, die sich versucht haben, da ihren Reim drauf zu machen. Ich glaube, manche haben auch aufgegeben und haben einen anderen Weg gesucht. Zum Beispiel, in den ersten Jahrhunderten gab es einen Theologen, der hieß Dionysius Areopagita. Brauchen Sie sich heute nicht zu merken. Und dieser Theologe hatte eine Idee, der sagte sich, also Dreieinigkeit kann man sowieso nicht logisch nachvollziehen, aber wir können uns doch vorstellen, dass Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, die drei nehmen sich an der Hand und tanzen einen Reigen, einen Kreistanz. Und wenn dann Gott auf dich zukommt, dann ist mal der Vater vorne und mal der Sohn und mal der Heilige Geist, immer jemand anders, aber es ist ein Gott in drei Personen. Gott tanzt einen Reigen. Unglaublich, auf was Leute kommen, aber vielleicht ist das schlicht und einfach so poetisch, es ist die Wahrheit. Fertig. Was macht das für uns? Für uns sagt das von vornherein, wie Gott ist. Nämlich, Gott ist ein Beziehungswesen. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind in Beziehung. Und was Gott ausmacht, das ist diese Beziehung. So ist das gedacht. Er steht in Beziehung mit sich selbst, ist ein Beziehungswesen und das heißt, dass niemand von uns allein ist. Niemand von uns steht beziehungslos in der Gegend herum und ist auf verlorenem Posten, weil Gott zu uns in Beziehung steht, weil er eine Beziehung mit uns hat. Und deswegen hat er uns einander anempfohlen. Es steht ja auf der dritten Seite der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Deswegen ist es so, es ist gut, wenn wir in Beziehung sind. Ich meine jetzt nicht in einer Liebesbeziehung, das bei manchen Leuten auch. Aber ich meine alle Beziehungen, die Menschen betreffen, die Beziehung im Freundeskreis, die Eltern-Kind-Beziehung, die Beziehung im Verein und sonst im Geschäft unter Kolleginnen und so. Es ist gut, wenn wir in Beziehungen leben. Keiner von uns ist allein. Das merken wir daran, dass Gott dreieinig ist, dreifaltig. Aber das ist heute Morgen gar nicht so sehr mein Thema. Denn wissen Sie, heute Morgen kapituliere ich einfach und halte mich an den großen Theologen Karl Barth. Der hat mal gesagt, Gott in seiner Dreieinigkeit sollen wir nicht zu verstehen suchen, sondern anbeten. Schluss mit Diskussionen und Argumenten. Gott anbeten. Darum geht's dem Paulus im Epheserbrief. Anbeten. Viermal kommt in diesem Abschnitt das Thema Lobpreis. Immer wieder dieses Wort. Darauf zielt der ganze Abschnitt. Paulus will uns hier nicht was erklären. Er will uns aufrufen, Gott zu loben. Das ist unsere Aufgabe. Gott loben. Ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, schreibt er in Vers 12 zum Beispiel. Gott loben, das ist unsere Aufgabe. Oder wie es in einem alten Lied heißt, Gott loben, das ist unser Amt. Wissen Sie, welches Lied das ist? Gott loben, das ist unser Amt. Deswegen sage ich, das Erste, was ich Ihnen heute sagen will, ist schlicht und einfach das. Gott loben, das ist unsere Aufgabe. So, jetzt fällt uns das aber nicht immer leicht. Deswegen gehe ich mal zu Schritt 2 und sage, Gott loben, das ist unsere Last. Ja, ich traue mich das zu sagen, weil manchmal fällt es uns wirklich, kommt das uns überhaupt gar nicht so leicht über die Lippen, Gott zu loben. Weil unser Leben soll ja zusammenpassen und das ist uns ein inneres Anliegen, das versuchen wir ja auch. Niemand von uns geht ja unter der Woche im Dorf rum und zockt die Leute ab, um dann am Sonntag in die Kirche zu kommen und Gott anzubeten. Da sagt doch Gott, hey, von dir brauche ich frei kein Lob, keine Anbetung. Jetzt regel das erstmal, was du im Alltag hier machst. Also wir wollen, dass unser Leben und unser Gotteslob zusammenpassen. Das ist manchmal gar nicht so arg einfach, denn was ich hier tue und was ich 10 Meter weiter draußen vor der Kirche tue, das kriege ich noch auf die Reihe. Aber was ist, wenn die Zusammenhänge größer sind? Beispiel, hier in diesem Abschnitt wird gleich am Anfang Gott als Schöpfer gelobt. Gott, der Schöpfer, der uns geschaffen hat. Und das machen wir ja auch so. Wir leben in Gottes Schöpfung und wir wollen diese Schöpfung bewahren. So, deswegen essen immer mehr Leute Soja, weil das besser ist für die Umwelt und fürs Klima. Und ich sage Ihnen was, der Anbau von Soja ist in den letzten Jahrzehnten, hat sich wirklich verzehnfacht, unglaubliche Steigerungen erlebt. Soja ist überall drin, Soja ist im Tierfutter drin. Ja, für die Landwirtschaft und auch für die Tiere zu Hause, 80% des Sojas, das Deutschland importiert, geht ins Tierfutter. Das esse ich dann als Schnitzel. Soja ist im Biokraftstoff, Soja ist in der Druckfarbe, Soja ist im Zigarettenfilter drin, natürlich auch in Lebensmitteln, in Speiseöl und im Veganer-Snack ist auch Soja drin. Überall ist Soja drin. So. Und jetzt hat die EU, jetzt kommt ein Punkt für alle, die daran zweifeln, ob die EU wirklich gut ist. Die EU ist herrlich. Ich sage Ihnen was. Die Europäische Union hat ein Gesetz erlassen, das dafür sorgt, dass in EU nur noch Soja eingeführt werden darf, das entwaldungsfrei angebaut wurde. Also dafür darf kein Urwald mehr gefällt werden, gerodet werden für den Sojaanbau. Und tatsächlich ist die Rodung des Amazonas zurückgegangen, nicht nur wegen einem EU-Gesetz, ja, aber auch wegen dem. Die Rodung ist zurückgegangen, das ist ein Erfolg. Und jetzt denken die Länder im Amazonasgebiet, das macht uns nichts, wir haben ja noch genug Savannen. Dann machen wir halt die Savannen platt und bauen dort Soja an. Im letzten Jahr sind 11.000 Quadratkilometer Savanne, Wildheit, Schönheit der Natur platt gemacht worden, um Sojaplantagen zu machen, damit wir hier in Deutschland und in Europa Soja essen können. Also, und da loben wir Gott als den Schöpfer und seine Schöpfung, wenn es doch nicht immer so kompliziert wäre. Aber davon lasse ich mich nicht entmutigen. Man muss gar nicht an die großen Zusammenhänge der Welt denken. Denken wir doch einfach an das, was uns persönlich bewegt. Und ich sage Ihnen, da ist es doch heftig genug. Da fällt einem das Lob Gottes doch auch schon mal richtig schwer, oder? Aber wenn jemand krank ist, wenn jemand eine schwere Krankheit hat, wenn jemand übrig bleibt, weil die Partnerin oder der Partner früh gestorben ist, oder jemand, der mir sagt, mein Leben ist so verfahren, ich weiß gar nicht, wie ich da irgendwie weiterkommen soll, soll ich zu dem sagen, dann lobe mal Gott. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ich erzähle Ihnen mal von einem kleinen Mädle, kenne ich nicht persönlich, aber Krankenhauspfarrerin hat davon erzählt, die heißt Shahid. Die ist 4 Jahre alt, sie liegt in der Klinik, in der Kinderonkologie, also weil sie, das kleine Mädle hat Krebs und ihre Aussichten sind gar nicht so gut. Und jetzt erzählt die Krankenhausfrau, sie ist hier in Deutschland im Krankenhaus, aber sie kommt aus Abu Dhabi, hat also offensichtlich reiche Eltern, aber die Familie ist in Abu Dhabi, das Mädle ist hier allein und mit dem Internettelefon sind sie miteinander verbunden. Und jetzt sagt die Krankenhauspfarrerin, an meinem Arbeitsplatz gibt es oft nicht viel überzeugende Gründe, warum ich Gott für dieses Leben loben sollte. Kann ich nachvollziehen. Sie schafft in der Kinderkrebsabteilung. Da geht es einem ganz sicher so. Aber dann sagt sie, die kleine Shahid hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Warum? Das will ich Ihnen jetzt mal sagen und deswegen höre ich jetzt auf, hier davon zu reden, dass das Lob Gottes eine Last ist. Manchmal ist es auch was ganz anderes, nämlich, und das ist der dritte Gedanke heute, Gott zu loben ist unsere Chance. Diese kleine Shahid, die so schwer krank ist, die so weit weg von zu Hause ist, diese kleine Shahid ist kein trauriges Kind. Stellen Sie sich das mal vor. Kein trauriges Kind. Sie liebt Musik. Sie singt gern. Also die Krankenhauspfarrerin setzt sich manchmal ans Klavier und singt und die kleine Shahid singt mit. Und die Pfarrerin sagt, die Shahid singt und singt und singt. Und dann hat sie geschrieben, ich daneben kann kaum mehr singen, so gerührt bin ich. Wie diese kleine Menschenseele lobt und singt, obwohl es wenig äußeren Grund gibt. Und wie sie so ihr Leben findet und gewinnt im Singen. Und plötzlich denke ich, so kann es gehen, wenn man es wagt, Gott zu loben. Über alles Verstehen, über allen nachvollziehbaren Anlass hinaus, wenn man sich hineinziehen lässt in das große Lob, das uns vorangeht und uns übersteigt. Und auch wenn wir die Gründe dafür nicht wirklich finden mögen, das Loben selbst kann unseren Augenblick und unser Leben nachhaltig verändern. Gott loben, das ist unsere Chance. Und wenn wir damit warten, bis es uns gut genug geht, wenn wir damit warten, bis wir zufrieden genug sind mit unserem Leben, dann bringen wir uns selbst um die Chance, die im Loben steckt. Ich denke da an die Frau, die geht jetzt langsam auf die 80 zu und jetzt ist ihr Mann gestorben. Ist eine harte Sache für sie, denn ein paar Jahre vorher ist ihre Tochter gestorben. Die hatte auch Krebs und sie ist gestorben. Und man sagt ja, keine Mutter sollte in das Grab eines Kindes schauen müssen. Aber jetzt ist diese Frau allein, ganze Familie weg. Aber so geht es ja einigen. Und es hat mich überrascht, dass die Frau in all ihrer Trauer gesagt hat, ich bin so dankbar für dieses lange Leben. Wissen Sie, ich glaube, das ist Gott loben, auch wenn man ganz unten ist. Wir müssen nicht in Jubel ausbrechen. Wir müssen auch nicht stundenlang singen, wie es die kleine Shahid macht. Aber das zu sehen, ich bin dankbar für dieses lange Leben, in der Trauer, in der die Frau ist, das finde ich gewaltig. Und wenn die das hinkriegt und wenn die kleine Shahid das kann, nämlich Gott trotz allem, was wir erfahren und in allem Leid zu loben, dann lassen Sie uns das wagen, dann lassen Sie uns das überlegen, ob wir es nicht auch hinkriegen. Gott loben, das ist unsere Aufgabe. Gott loben, das ist manchmal eine Last, aber Gott loben, das ist vor allem unsere Chance. Halleluja. Amen.